Spät nachts bricht er auf und geht zu seinem Auto. Auf einmal überkommen ihn wieder Zweifel, ob der Aufbruch wirklich notwendig ist. Ich muss doch bloß den Revolver unter dem Kissen akzeptieren, denkt er. Die Angst, die nie ganz verschwindet, die Unsicherheit, mit der ich bisher auch gelebt habe. In Schweden gibt es nichts mehr, wohin ich zurückkehren könnte. Mein Vater ist schon lange tot. In meiner Heimatstadt wird sich niemand mehr an mich erinnern. Wie soll ich in einer Winterlandschaft überleben, nachdem ich mich an die Hitze Afrikas gewöhnt habe? Wie die Sandalen gegen Schneeschuhe eintauschen? 20 Jahre hat er daran gearbeitet, sein Leben zu formen, nachdem er eher zufällig in Afrika geblieben ist. Wenn er nun nach Schweden zurückgeht, ist es keine Rückkehr. Ich werde noch einmal von vorn anfangen müssen. Aber womit? Ich trage Afrika in mir wie Trommeln, die nachts in der Ferne geschlagen werden. Einen Sternenhimmel, wie ich ihn so klar noch nie erlebt habe. Der Geruch von Holzkohle, meine Arbeiter, die immer nach altem Schweiß riechen. Joyce Lufumas Töchter, die sich hintereinander mit ihren Lasten auf dem Kopf nähern. Ich kann Afrika erst verlassen, wenn ich mit mir selbst und der Tatsache, fast 20 Jahre hier geblieben zu sein, im Reinen bin. Das Leben ist, wie es ist. Es gibt so viele Menschen, die davon träumen, ins Ausland zu gehen. Ich habe es getan und kann mit Fug und Recht behaupten, dass mir das eine oder andere geglückt ist. Im Grunde meines Herzens weiß ich, dass ich aufbrechen muss. Die beiden Menschen, die ich getötet habe, und Afrika, das an mir nagt, machen ein Bleiben unmöglich. Vielleicht fliehe ich, vielleicht ist es auch nur ein ganz normaler Aufbruch. Ich muss meine Abreise so schnell wie möglich planen, gleich morgen. Muss mir die nötige Zeit nehmen, aber auch nicht mehr. Im Bett denkt er, dass er es keine Sekunde bereut hat, Lars Håkansson überfahren zu haben. Sein Tod berührt ihn kaum. Peter Mottenbuanes zerschossener Kopf dagegen schmerzt ihn. Im Traum hat er das Gefühl, vom wachsamen Auge eines Leoparden beobachtet zu werden. Hans Olofsson bleibt noch ein halbes Jahr in Afrika. Er bietet seine Farm der Weißen Kolonie an, muss jedoch erstaunt feststellen, dass niemand an einem Kauf interessiert ist. Als er über den Grund nachdenkt, wird ihm klar, dass sie zu abgeschieden liegt. Die Farm wirft zwar Gewinn ab, doch niemand wagt es, sie zu übernehmen. Nach 4 Monaten hat er nur 2 Kaufinteressenten und erkennt, dass der Erlös aus dem Verkauf gering ausfallen wird. Die beiden Kaufinteressenten sind Patel und Mr. Piri und sein Sohn. Sobald es offiziell ist, dass er die Farm verlassen wird, besuchen sie ihn beide und nur durch Zufall treffen sie nicht gleichzeitig auf seine Terrasse ein. Hans Olofsson schreibt einen Brief an die Bank in London und teilt ihr mit, dass er die Farm nun verkaufen werde. 2 Wochen später teilt die Bank ihm mit, dass Judith Fillington bereits 1983 gestorben ist. Man habe seine Zahlungen auf ihr Konto daraufhin eingestellt, es bedauerlicherweise jedoch unterlassen, ihn von Judith Fillingtons Tod zu unterrichten.